Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Hallo, herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Kaffee und Krisen.
Was geht ab, liebe Podcast-HörerInnen? Und was geht ab, liebe Leute auf YouTube? Und auch jetzt gerade live auf Twitch.
Genau. Wir sind ja auf vielen Plattformen unterwegs. Wir hoffen, euch geht's gut.
Ja.
Und wir haben natürlich wieder ein spannendes Thema für die heutige Folge mitgebracht. Bevor wir reinstarten, Markus, ich bin dran, dir eine Kaffee- oder Krisenfrage zu stellen. Wann war denn dein letzter Kaffee- oder Krisenmoment? Welchen nimmst du oder nimmst du sogar vielleicht wieder beide?
Kaffeemoment gestern, es waren Freunde da, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut und wir haben gestern einen netten Abend gehabt, das fand ich sehr gut.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Kaffeemoment an. Ich glaube, viele Leute, die gerade zuhören, können sich damit identifizieren, irgendwie Zeit mit guten sozialen Kontakten, kann die Batterien auf jeden Fall gut auffüllen.
Safe.
Ja, schön. Dann sprechen wir heute mal nicht über Krisenmomente, sondern nur über Kaffeemomente. Und ich habe gedacht, wir machen mal heute so ein, ja, eins der wichtigsten pädagogischen Themen, die uns so im Arbeitskontext
begegnen. Aber
warte mal.
Ich muss dich wieder unterbrechen, damit Leute sich beschweren können, dass ich unterbreche.
Ja.
Aber wolltest du nicht irgendwie auch noch was erzählen?
Ach so, ja.
Das, weil da bin
ich. Soll ich erzählen?
Da bin ich ein bisschen sehr, sehr neugierig.
Ja, okay. Also ich habe es, glaube ich, hier im Podcast vorher noch gar nicht erzählt. Aber ich hau jetzt einfach mal raus. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gegeben. Eigentlich sollte nur TÜV gemacht werden. Und dann kam noch mal so ein, zwei Sachen hinzu. Fakt ist, mein Auto steht, stand heute 7 Wochen und ein Tag in der Werkstatt.
7 Wochen und ein Tag waren das?
7 Wochen und ein Tag. So lange hatte ich auch noch nie ein Auto in der Werkstatt stehen. Ich dachte, wir knacken die 2 Monate, aber haben wir jetzt doch nicht. Heute haben die angerufen. Mein Auto ist fertig, beziehungsweise es steht gerade beim TÜV. Der TÜV wird jetzt schnell gemacht und das Auto ist gleich abholbereit.
Okay, und das heißt, ich muss dann dabei sein, weil du das Auto abholst. Das war das, warum ich so wenig Zeit habe, oder was?
Ich würde dich heute um einen kleinen Kaffeemoment bitten, gemeinsam mit mir mein Auto abzuholen. Weil ich nämlich morgen auch ein Fahrsicherheitstraining habe und eigentlich dafür auch mein Auto bräuchte.
Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Kennst du das, wenn du so dein Auto lange nicht gefahren bist und dann unterschiedliche Autos in der Zeit und auf einmal sitzt du wieder in deinem eigenen und denkst dir, ah, so fühlt sich das Fahren von meinem Auto.
Aber 7 Wochen ist auch crazy, anders crazy. 7 Wochen und ein Tag ist wirklich crazy.
Das ist wirklich crazy. Aber ich bin gerade im Singen zur Werkstatt gefahren und heute ist ein guter Tag und das hat auf jeden Fall meine Laune nochmal gut nach oben gezogen. Lassen wir es einfach so stehen,
ja,
die Vergangenheit hinter uns und
ja, aber,
genießen den Moment.
Aber du kannst trotzdem mal sagen, wie oft du auch mit denen telefoniert hast und wie du selber da auch hingefahren bist und so.
Also ich würde sagen, ungefähr 20 Mal war ich vor Ort und ungefähr 60 bis 70 Telefonate oder so habe ich geführt.
Ja.
Weil ich musste ja auch nicht nur mit der Werkstatt telefonieren, ich musste immer mehrere Anrufe parallel machen. Versicherung, dann mit dem Mietwagen die Verlängerung besprechen und mit 2 Werkstätten war ich sogar in Kontakt. Es hat sich auf jeden Fall summiert und ich bin froh, wenn ich diese Anrufe nicht mehr tätigen muss und wieder andere Anrufe machen kann, die mir besser gefallen.
Ja, und vor allen Dingen, du hast auch, also die haben ja auch immer so unterschiedliche Sachen gesagt und da musstest du ja mit der Versicherung, du hattest ja auch die ganze Zeit einen Leihwagen.
Ja, und gestern haben die mir noch gesagt, es dauert noch ein paar Tage. Wir starten jetzt erst mit der Reparatur nach 7 Wochen und heute rufen die an und sagen, das Auto ist fertig. Ich habe mich schon gefragt, ob die Versicherung da nochmal Druck gemacht hat
oder so. Ich glaube, dass die Versicherung da Druck gemacht hat.
Die haben mich angerufen, haben gesagt, das Auto ist fertig und dann habe ich gesagt, können Sie das bitte wiederholen? Ich wollte es einfach noch ein zweites Mal hören.
Okay, bis wann können wir denn das Auto abholen? Und müssen wir das heute abholen?
Ja, 17.15, 17.30 spätestens.
Okay, und warum können wir das nicht morgen abholen, wenn ich eh unterwegs bin oder passt das dann zeitlich bei dir wahrscheinlich
nicht? Ich habe ja morgen
früh
das Fahrsicherheitstraining.
Und wie viel hast du das denn?
Um 9 Uhr, das heißt, ich muss so 7.30 Uhr ungefähr.
Ja, wir holen das heute ab.
Und hinzu kommt noch etwas.
Heute?
Das andere Auto muss ja auch weggebracht werden.
Aber nicht heute.
Ja, doch.
Laber doch jetzt
aber
nicht.
Aber sonst muss ich es alleine machen, das kriege ich auch.
Ja, aber wie willst du es denn alleine machen? Wie willst du denn dann zurückkommen?
Wir wohnen in einer Großstadt. Ich fahre mit dem Auto hin und mit der S-Bahn zurück.
Das ist okay, mein Tag ist jetzt
stopp,
schon
stopp, wir bleiben beim Kaffeemoment. Hallo.
Nein, ich will noch mal zurückgehen an den Krisenmoment.
Lass uns noch mal über Kaffeemomente sprechen.
Junge, was denn? Ehrlich, und dann auch das Auto heute noch, das Leihauto, warum holen die das? Können die das nicht abholen? Die wollen doch das Auto haben. Können die das nicht abholen?
Ich glaube nicht, wir müssen mal schauen.
Aber wir können das in Bochum wegbringen, ne?
Ja.
Ah, okay, dann ist egal. Ja, ja, das mal. Können wir das nicht auf einem Weg machen?
Ja.
Ja, das ist easy, okay, das ist kein Stress. Okay. Wenn wir eh schon unterwegs sind.
Das tut mir leid. Du darfst ja auch eine Kleinigkeit wünschen als Dankeschön heute. Nochmal so Mini-Kaffee-Moment.
Was für eine Kleinigkeit wünschen?
Von mir.
Ja, wer gibt mir die Zeit zurück? Ich will die Zeit haben wieder.
Wer weiß, was ich alles kann.
Ja, da bin ich aber gespannt. Okay, liebe Podcast-HörerInnen, so ist das manchmal. Aber ich glaube, ihr seid jetzt, habt jetzt mitbekommen, wie das hier alles läuft. Und
drunter und drüber geht's bei uns manchmal.
Ja. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt rein in das Thema, das du mitgebracht hast.
Ja. Wir haben nämlich ja schon viele Folgen aufgenommen. Und ich habe mir mal so die Folgen angeguckt, worüber wir überhaupt schon so gesprochen haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, mal in einer Folge so angedatscht, aber so richtig als Thema haben wir es noch nicht genommen. Und es ist irgendwie das Thema in der Pädagogik. Und ich dachte, wir nähern uns dem Thema heute mal. Und ich glaube, damit kannst du auch gut was anfangen. Und zwar Nähe und Distanz ist etwas, was man im Studium kennengelernt hat.
Hä, lustig, das hat sich letztes Mal eine Person auf Discord sogar gewünscht, dass wir im Podcast darüber reden. Hast du das gesehen?
Und ja, klar habe ich das gesehen.
Hast du das gesehen, wirklich jetzt? Nein, du guckst doch bei Discord nicht rein.
Nee, aber ich glaube, im Stream wurde es sich gewünscht. Und dann hast du gesagt, schreib's in Discord rein. Und ich hab mal so eine Einstiegsfrage mitgebracht. Nähe und Distanz ist ja so ein Überbegriff irgendwie und ich weiß noch, als ich im Studium saß und das so gehört habe, bis ich das verstanden habe, hat es auf jeden Fall ein paar Minuten gedauert. Also wie es auch, was es auch praktisch bedeutet und ja, wie nah dürfen wir unseren Klienten und Klientinnen eigentlich sein?
Also körperlich erstmal gar nicht, ne? Also das ist ja klar. Also da hätte ich auf jeden Fall so eine goldene Regel, die ich für mich auf jeden Fall so festgelegt habe.
Ja, mach raus deine goldene Regel.
Und ich hoffe, dass andere das auch tun. Also ich finde, dass Nähe nie von mir ausgehen sollte. Also dass ich nicht zum Beispiel eine Umarmung einfordere oder sowas. Checkst du, was ich meine?
Na, Umarmung also, einfordern, ja. Mhm.
Also und auch nicht, einfordern ist glaube ich falsch gesagt, aber dass ich nicht einfach irgendwen umarme. Also ich mache das so, wenn eine jugendliche Person vor mir steht und die ist zum Beispiel traurig und weint, dann frage ich ab, wie ich am besten das machen kann, was die Person sich gerade wünscht und biete auch an, hey, willst du eine Umarmung haben oder was brauchst du gerade? Und so fahre ich am besten immer damit.
Okay, und wenn wir jetzt so bei körperlicher Nähe mal einsteigen, Umarmung auf Wunsch, machst du?
Kommt ein bisschen drauf an natürlich, aber grundsätzlich würde ich der Person schon eine Umarmung geben.
Ja.
Bin mir allerdings auch bewusst, dass das auch kritisch sein könnte, deswegen kommt das ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube, da muss man das Gefühl für sich selber haben und auch das Gefühl, wie könnte das auch rüberkommen. Mhm. Und ja,
ich glaube,
gibt es viele Sachen, die man abwägen muss, würde ich sagen.
Ja, kann ich gut mitgehen, weil ich glaube, du kannst es auf jeden Fall jetzt auch nicht verallgemeinern, wenn du jetzt aus deiner Perspektive sprichst und sagst, okay, eine Umarmung ist etwas, was ich anbieten kann. Kannst es aber auch nicht in jeder Situation und bei jeder Person anbieten. Als du so erzählt hast, habe ich nachgedacht und ich hatte mal einen Kollegen, der zum Beispiel komplett auf Körperkontakt verzichtet hat.
Finde ich auch legitim.
Weil es ihm irgendwie, ja, vielleicht zu riskant oder unangenehm, wie auch immer.
Ja.
Er war jetzt auch nicht so der Mensch, der das selber, glaube ich, so gefeiert hat, körperliche Nähe.
Ja.
Finde ich auch in Ordnung, wenn man das für sich sagt. Wenn man sagt, okay, das ist für mich etwas, wo ich nicht mitgehen kann, da halte ich komplett Abstand.
Das ist ja auch wichtig, so seine eigenen Grenzen einfach zu haben.
Ja.
Und wenn das seine Grenze ist, ist das auch vollkommen legitim so. Und ich finde dadurch auch, dass viele Studenten und Studentinnen uns zuhören hier, es ist auch wichtig so, dass das auch okay ist.
Ja.
Ne?
Und man spricht ja auch immer so von professioneller Nähe. Und was heißt professionelle Nähe? So. Und da gehört für mich schon auch mit rein, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Arbeit in der Kinderwohngruppe denke, wo ich wirklich junge Kids betreut habe, die natürlich viel mit Emotionen zu kämpfen haben, Trauer, Wut etc. Sowas wie Heimweh und so war natürlich auch viel Thema. Und die haben schon auch Umarmung eingefordert und auch schon regelmäßig eingefordert. Und gerade so in der Arbeit mit Kindern, die ohne ihre Eltern zumindest im Alltag aufwachsen, die brauchen ja auch mal körperliche Nähe. So, die kriegen ja im Alltag eigentlich keine. Und wenn die dann eine Umarmung einfordern, dann kann ich die auch geben. Also das ist schon etwas, was ich schon auch nutze, so wenn die die einfordern.
Ja, und ich sage auch, wie es ist so, ich als Mann, der dann damit Jugendlichen, also weiblichen Jugendlichen arbeitet oder gearbeitet hat. Ich habe da auch immer sehr drauf geachtet, was komisch sein könnte und das dann halt vermieden. Ne? Und so bei Gesprächen, ich habe zum Beispiel nie Gespräche eigentlich bei den Jugendlichen selber auf dem Zimmer geführt, sondern habe immer darum gebeten, dass wir das Gespräch im Büro führen zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, du kannst es gar nicht so auf Mann oder Frau beziehen beziehungsweise unterschiedlich werten oder auslegen. Auch wenn ich als Frau zum Beispiel junge Männer betreue oder Teenager, die gerade mitten in der Pubertät stecken, da achte ich auch darauf, wie umarme ich oder wie eng ist das Körperliche. Also wenn er zum Beispiel irgendwie die Kopfhöhe des Jungen auf meiner Brusthöhe ist, ist es ja auch total unangenehm. So, dann würde ich zum Beispiel eher so eine seitliche Umarmung machen oder so, um das zum Beispiel wieder so ein bisschen abzuwenden.
Aber genau das, du machst ja, also ich kann das ja schon auf weibliche beziehen, weil du beziehst es ja auf männliche, also ist ja das gleiche Prinzip.
Ja, ich meine nur, es ist kein Unterschied unbedingt, ob weiblich oder männliche Fachkraft. Ich glaube, du hast auf beiden Seiten, hast du Aspekte, die du sehr sensibel dir anschauen musst. So, und jede Situation auch neu einschätzen, was gerade geht, was gerade passend ist und was nicht.
Ja.
So, und welche Erfahrung ich aber auch gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich umarmt wurde von Klienten oder Klientinnen, ich aber nicht gefragt wurde. So, und an der Stelle, finde ich, darfst du zum Beispiel auch eine Grenze ziehen.
Ja, definitiv darfst du eine Grenze ziehen.
Auch wenn es vielleicht gut gemeint oder lieb gemeint ist oder so, ne?
Ja, aber das ist ja trotzdem dein eigener Körper.
Ja.
Also das muss jedem ganz klar sein. Wenn ihr nicht umarmt werden wollt, müsst ihr euch auch nicht umarmen lassen, ne?
Mhm.
Das ist in der Kita mit Sicherheit noch schwieriger, weil da öfter mal eine Umarmung eingefordert wird. Aber wenn man sich nicht danach fühlt oder nicht umarmt werden will, dann muss auch kein Pädagoge und keine Pädagogin da draußen sich umarmen lassen. Das gehört, glaube ich, auch nicht zur Jobbeschreibung dazu, würde ich jetzt erstmal sagen.
Ja, und ich glaube, es ist schon sehr kontextabhängig so. Also, wie gesagt, bei den Kids, da habe ich das schon gemerkt, dass sie das sehr, sehr stark einfordern an vielen Stellen. Also da hat es wirklich auch schon angefangen, manchmal morgens oder wenn du reingekommen bist zum Dienst oder bevor die ins Bett gegangen sind, haben die nochmal gute Nacht gesagt
und
wollten eine Umarmung. Da war das schon auch viel Körperkontakt irgendwie, also anhand von Umarmungen eigentlich, würde ich sagen. Aber jetzt zum Beispiel in der Arbeit mit jungen Erwachsenen, also jetzt wirklich Jugendliche, die auf dem Weg sind, irgendwie selbstständig zu werden. Da zum Beispiel habe ich gar keinen Körperkontakt. So. Also das ist so unterschiedlich auch.
Und ihr müsst das ja auch mal so betrachten, wenn wir in der Wohngruppe zum Beispiel das als Beispiel nehmen, ist das ja einfach auch ein ganz menschliches Verlangen, dass Kinder und Jugendliche Nähe haben wollen, weil viele haben von denen keine Eltern oder keine Eltern, die da sind oder sich kümmern. Und ich kann das schon verstehen, dass sie auch mal eine Umarmung haben wollen, ne? Oder einfach auch mal Nähe spüren. Deswegen ist das ja auch so ein großes Thema bei Pädagogen und Pädagoginnen so. Also wenn zu mir ein Jugendlicher sagen wird, so, dass er so eine Umarmung braucht, dann natürlich würde ich halt das individuell entscheiden, aber denen würde ich eine Umarmung geben, so. Also, wer bin ich, jemanden eine Umarmung zu verwehren, wenn ich das könnte, so, ne? Und für mich selber auch entscheide, dass ich das will. Deswegen, ja, ist das ja nochmal eine ganz besondere, spezielle Rolle, die man als Sozialarbeiter zum Beispiel in einer Wohngruppe hat. Und das ist ja so, die Eltern sind nicht vor Ort, die Pädagogen und Pädagoginnen sind jetzt aber auch kein richtiger Elternersatz natürlich, weil wir schon eine professionelle Rolle dort haben, aber es ist ja trotzdem was sehr Familienähnliches vom System her, wie Wohngruppen funktionieren und aufgebaut sind, ne?
Ist ein sehr enger Kontext, sag ich jetzt mal, ne? Also gerade Wohngruppe, du lebst ja den ganzen Alltag zusammen und rund um die Uhr, also die Kinder und Jugendlichen wohnen da. Und gerade wenn du auch eine Vollzeitstelle hast, wohnst du auch halb da, weil du so viel Zeit einfach auf der Arbeit in der Wohngruppe verbringst. Du hast Nachtschichten, du hast Tagdienste, du hast Frühdienste, du bist zu allen Uhrzeiten irgendwie vor Ort. Aber trotzdem sind wir aber auch in einem professionellen Setting und wir müssen uns auch, was vielleicht nochmal so ein Teil der anderen Seite darstellt, uns bewusst sein, dass sowas natürlich auch schnell Gefahren birgt. So wie du gesagt hast, okay, ich führe die Gespräche im Büro. Was kann passieren, wenn ich aber ein Gespräch im Zimmer führe und die Zimmertür ist zu? Ich kann es vielleicht professionell begründen, warum ich so entschieden habe in dem Moment. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass irgendwas erzählt wird. Ja, die Anna war bei mir im Zimmer und die hat bla bla bla. So, ne? Also das sind ja auch Sachen, okay, die wir immer...
Ja,
im Hinterkopf auf jeden Fall bewahren müssen, dass wir auch da gut irgendwie abgesichert sind, beziehungsweise gut für uns entscheiden, was ist gerade drin, aber was auch vielleicht nicht oder wo müssen wir uns auch schützen.
Und das ist ja, es ist ja faktisch unmöglich, sich davor zu schützen, das muss man auch ganz klar sagen. Also wie willst du es, wenn...
Man sagt doch immer, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen stehen mit einem Bein im Gefängnis. Ist doch so ein gängiger Spruch, was so diese Grauzone sehr beschreibt, dass...
Es ist ja keine Grauzone. Es ist einfach, die Gefahr besteht natürlich.
Ja, das meine ich, ja.
Dass du angeschuldigt werden kannst und dann kannst du auch erstmal nicht viel machen, ne?
Ja.
Also, und dadurch, dass du halt ja auch dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch alleine im Dienst bist in den meisten Fällen, ist das schon schwierig natürlich, ja.
Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass man da immer gut auf jeden Fall so ein, ja, zweites Auge drauf haben sollte. So, wo ist es gerade passend, wo ist es nicht passend? Und da schon auch der Selbstschutz auch ein großer Aspekt auf jeden Fall ist. So, man redet immer viel über den Schutz der Kinder, aber auch wir als Mitarbeiter müssen gucken, dass wir uns da möglichst gut irgendwie schützen.
Ja, und vor allen Dingen muss man sich auch mental schützen. Also du musst ja auch eine gewisse Distanz haben, dass du nicht jeden Fall, den du auf der Arbeit hast, mit nach Hause nimmst.
Mhm.
So, und das ist ja, ich finde, das ist ein unglaublich großer Struggle. Und da habe ich auch wirklich viel daran gearbeitet, dass das nicht so ist. Und natürlich lässt es sich nicht ganz vermeiden. Du wirst immer einen Fall mit nach Hause nehmen. Du wirst immer die eine Person, die dich jetzt gerade irgendwie mitnimmt, mit nach Hause nehmen und dir da zu Hause deine Gedanken machen. Aber allgemein im großen Teilen solltest du es schon schaffen, Arbeit Arbeit sein zu lassen und Freizeit auch Freizeit sein zu lassen.
Du sagst den Satz öfter, Arbeit Arbeit sein lassen. Und ich finde den Satz eigentlich total kraftvoll in Bezug auf diese Thematik, Dinge mit nach Hause zu nehmen. Weil immer gesagt wird, okay, du darfst es nicht mit nach Hause nehmen und hallo, nein, ich darf jetzt nicht mehr daran denken. Und aber dass man es wirklich im Arbeitskontext betrachtet und aber auch nochmal sein privates Setting unabhängig davon, macht nochmal so, finde ich, eine klarere Abgrenzung oder eine Grenze deutlich so. Und es ist auch gut, wenn du da irgendwie an manchen Stellen vielleicht emotional drin bist und auch viel Energie reingibst so in die Arbeit, aber gleichzeitig muss es so einen Cut geben, wenn du die Arbeit verlässt. Und ich glaube, gerade als Berufsanfänger fällt dir das schwer,
ja, klar,
weil du das noch gar nicht so gut einsortiert bekommst. Was bedeutet, die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen? Darf ich jetzt nicht eine Sekunde zu Hause an die Arbeit denken? Oder darf ich nicht emotional erschöpft nach Hause kommen? Oder was bedeutet das eigentlich? Und ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden. Aber ich persönlich habe schon gemerkt, dass ich gerade so in der ersten Zeit in meinem Berufsleben viel an die Arbeit gedacht habe, beziehungsweise eigentlich viel an die Kids, ob die gerade gut versorgt sind, ob ich alles erledigt habe, ob nochmal irgendwie Bedarf ist, dass man doch nochmal einspringen muss. Habe auch viel stehen und liegen gelassen zu Hause für die Kids aus der Wohngruppe und habe mich da schon auch so ein bisschen verloren, würde ich sagen. Also ist jetzt gar nicht so, dass ich da total erschöpft war oder irgendwie all meine Energiereserven aufgebraucht habe. Aber ich würde schon sagen, dass so eine Prioritätenverschiebung stattgefunden hat, die ich mir so ein bisschen zurückerarbeitet habe, dass ich jetzt wirklich sagen kann, so, ich bin irgendwie meine Priorität und Menschen, die ich mir in meinem sozialen Umfeld ausgesucht habe, sind meine Priorität. Und dann schaue ich auf das, was ich beruflich tue. So. Mhm. Und dann gucke ich, wie viel Energie habe ich für die Klienten und Klientinnen. Und es ist gut so. Also es ist jetzt gar nicht, dass ich weniger in die Arbeit reingebe, aber einfach auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Aber es hat gedauert. War das bei dir am Anfang auch mehr, dass du so mehr reingegeben hast in die Arbeit? So, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber.
Es war auf jeden Fall intensiver. Also es waren viele neue Eindrücke. Du wusstest gar nicht, was irgendwie gerade Phase ist, ob du das richtig machst, was du machst. Und du wolltest ja alles richtig machen. Und dadurch, also ich habe mir da einen sehr großen Druck gemacht irgendwie, weil ich weiß noch, der erste Dienst, den ich dann alleine hatte, so, ich habe so geschwitzt einfach. Ich bin abends ins Bett gefallen. So, ich bin alle Listen, die ich mir tagsüber aufgeschrieben habe, woran muss ich alles denken? Fünfmal durchgegangen.
Puls einfach auf 180 über die ganzen 8 Stunden hinweg so gefühlt.
Und ich habe einfach nur mir die ganze Zeit gesagt, hoffentlich passiert nichts Krasses. Mhm. Hoffentlich passiert nichts Krasses. Bitte nicht in meinem ersten Dienst.
Ja, ja. Fühle ich sehr. Ich weiß auch noch so, wo dann gesagt wurde, so, ja, du kannst das ja jetzt auch eigentlich mal alleine machen. Und man selber dachte, nein, kannst du bitte bleiben?
Ja, so. Und was für alleine machen? Ich will hier gar nichts alleine machen.
Was? Also, aber auch hinsichtlich dieses Worst Cases. Das war auch bei mir der Punkt. Also, solange die Kids irgendwie im Haus bleiben und es nicht zu wild wird, ist alles in Ordnung. Aber was passiert, wenn jetzt ein Kind abhaut? Was passiert, wenn ich den Krankenwagen rufen muss? Was passiert, ne? Also, das waren auch so krasse Gedanken bei mir. Aber ich glaube, desto länger du im Job bist, desto sicherer bist du, weil du auch einfach viel gesehen hast. So, du hast vielleicht Notfälle miterlebt, du hast Abgängigkeiten miterlebt, du hast Krisensituationen irgendwie gemeistert und dann fängt es, glaube ich, an, dass du so eine Entspannung in dir hast.
Ja, safe.
Und dann hast du auch wieder einfacher diese Abgrenzung zu Hause, weil dein Kopf sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, habe ich das richtig gemacht, sollte ich nächstes Mal anders reagieren, sondern du sagst, okay, wir haben die Krise gut überwunden und du kannst einfach gehen. So, und das finde ich total angenehm, so nach ein paar Jahren Arbeiten.
Okay, und das hat ja auch dann auch mit Nähe und Distanz zu tun. Also, dass du gerade auch für dich selber dann irgendwann eine gewisse Distanz reinbringst, dass du halt, ja, aber auch dadurch, dass du mehr Sicherheit hast zum Beispiel und dadurch, dass du mehr weißt, ja, wie funktionieren Dinge, wie ist der Ablauf. Und Nähe und Distanz ist als Sozialarbeiter halt so ein großes Thema, weil ich glaube, du kannst den Job auch nicht machen, ohne dass du Nähe hast.
Ja, ja.
Aber du kannst den Job auch nicht machen ohne Distanz.
Und das heißt professionelle Nähe und Distanz. Und das dauert, bis du wirklich ein Gefühl dafür hast, das zu verstehen.
Ja, und du musst vor allen Dingen dich ja immer wieder fortwährend selbst reflektieren.
Ja.
Und das ist vor allen Dingen auch, ist das auch etwas, was ja immer wieder neu verhandelt wird mit sich selber. Also du hast ja auch Jugendliche, denen musst du viel näher sein als anderen. Und dann hast du aber auch Jugendliche, da brauchst du Distanz, weil die dann zu sehr Nähe einfordern. Und das ist ja das, was uns die ganze Zeit umgibt und womit wir uns die ganze Zeit auseinandersetzen, weil du kannst auch kein gutes Verhältnis und keine Vertrauensbasis aufbauen, ohne dass du den Jugendlichen nah bist. Also unsere Arbeit beruht ja auf Vertrauen, ne?
Voll. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, mit diesem stetigen Reflektieren. Weil egal, wie lange du im Job bist, du musst es immer wieder aufs Neue tun. Du musst eigentlich jeden deiner Dienste nochmal kurz abchecken in der Reflexion, war alles gut. Oder wenn du jetzt zum Beispiel den Beruf wechselst oder den Job wechselst, wie bei mir. Ich habe ja jetzt vor einem halben Jahr eine neue Stelle angefangen. So, das heißt, ich treffe auf komplett neue Jugendliche. Ja. Ich kenne die nicht. Die haben eine Geschichte mitgebracht. Die haben selber ihre Aspekte so und wie viel Nähe und Distanz brauchen die? Wie reagiere ich auf die einzelnen Jugendlichen? Auch gerade im Beziehungsaufbau viel abwägen. Wie nah soll ich? Ja, dann distanziere ich mich wieder, dann gebe ich wieder ein bisschen mehr Raum. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, wie krass ich mich nochmal neu sortieren musste und mich neu einstellen musste auf jede einzelne Person, die dort lebt. Und es ziehen ja auch neue Klienten und Klientinnen ein oder du betreust irgendwie neue. Und wo ich jetzt auch nochmal dran gedacht habe, was auch nochmal so ein Punkt für Nähe und Distanz ist, sind ja dann auch nochmal so Triggerpunkte zum Beispiel. Mhm. Also es kann dir ja auch zu jedem Zeitpunkt irgendwie passieren, dass dich ein Klient oder eine Klientin triggert oder du sie triggerst und da bestimmte Aspekte hochkommen, dass ihr nicht aufeinander kommt. Also sowas zum Beispiel auch, ne?
Voll.
Und da auch sich einzugestehen, okay, das funktioniert für mich jetzt gerade irgendwie nicht und ich ziehe mich da raus oder wir müssen gucken, wie es anders funktioniert oder ich gehe aus der Betreuung raus oder wie auch immer. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn man sowas transparent kommunizieren kann.
Und vor allen Dingen, also das vielleicht kennen, also viele von euch werden das System kennen, aber wir haben zum Beispiel mit einem Bezugsbetreuersystem gearbeitet. Da bist du ja sowieso schon erstmal näher dran als alle anderen Mitarbeitenden. Das Bezugsbetreuersystem ist, mir wird ein Jugendlicher zugewiesen und ich bin dann für diesen verantwortlich. Mit dem mache ich dann HPG-Gespräche. Entwicklungsgespräche, wenn irgendwas in der Schule ist, bin ich dafür verantwortlich. Und damit geht ja automatisch so eine Nähe einher.
Aber es gibt zum Beispiel auch andere Systeme, anstatt Bezugsbetreuersysteme, habe ich auch gemacht. Du bist dann nicht der Bezugsbetreuer sozusagen für das Kind oder die jugendliche Person, sondern du bist verantwortlich für die Gestaltung des Hilfeprozesses. Das heißt, du bist verantwortlich, dass Arzttermine regelmäßig gemacht werden, dass der Hilfeplanbericht fertig ist vom Hilfeplan. Mhm. Du machst auch das Hilfeplangespräch. Du machst irgendwie Koordination mit Eltern. Also so organisatorische Aspekte oder hast auch einen guten Blick auf die Entwicklung. Aber dieses Bezugsding fällt so ein bisschen dadurch raus und dieser Bezug kann jeder quasi übernehmen.
Ah, okay, ja.
Und der Klient oder die Klientin sucht sich dann so ein bisschen aus, mit welchen Themen er zu welcher Person kommen möchte. So. Und natürlich ist es dann trotzdem oft die Person, die für den Fall verantwortlich ist, aber nicht in allen Themengebieten unbedingt. Ne? So, keine Ahnung, wenn ich als Mädchen über meine erste Verliebtheit reden will zum Beispiel, dann möchte ich da vielleicht lieber zu einer weiblichen Betreuerin anstatt zu meiner männlichen Bezugsbetreuung oder so. Und das öffnet nochmal so die Räume so ein bisschen. Finde ich eigentlich nicht schlecht.
Ja, finde ich auch gut. Also es gibt da mit Sicherheit gute Konzepte. So. Also das ist trotzdem halt so ein großes Thema irgendwie, wo man sich auch gar nicht darauf vorbereiten kann. Wenn du aus dem Studium kommst, dann, glaube ich, bist du am Anfang immer näher dran.
Ja.
Und es wird dann irgendwann distanzierter.
Ja, zumindest häufig ist es so, glaube ich auch.
Ja.
Obwohl ich es auch erlebt habe, dass Leute wirklich sehr distanziert rangegangen sind und durch die pädagogische Arbeit erstmal diese Nähe zulassen konnten. Also überhaupt intensiv in Fälle reingehen zu können, weil ich finde, das kostet auch an vielen Stellen Mut.
Voll.
So, und ich glaube, dass nicht alle diesen Mut direkt in sich haben und dann eher lieber vielleicht erstmal auf Abstand reingehen und dass dann eher so ein Kennenlernen ist quasi, safe, da so reinzukommen. Und hast du da irgendwie so einen Fall in deinem Kopf, wo du sagst, okay, da war ich auch mal vielleicht zu nah dran oder zu weit entfernt, so jetzt so, wenn du später drauf guckst?
Also ich hatte definitiv schon Fälle, die mir sehr, sehr, sehr viel durch den Kopf gegangen sind in meiner Freizeit.
Ja, ich auch.
Also definitiv, wo ich zu Hause auch so ein richtiges Gedankenkreisen im Prinzip hatte und die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, was der Person eigentlich alles Schreckliches passiert ist, wie ich helfen kann, ob meine Hilfe reicht, ob ich überhaupt so wie ich helfe, überhaupt helfe. Und ja, das habe ich auf jeden Fall schon das eine oder andere Mal gehabt. So. Und das war auch, das ist ja auch das, was ich gemeint habe. Das lässt sich, glaube ich, nicht komplett vermeiden, würde ich einfach sagen.
Ich glaube, dass das viele haben. Und so gerade auch sowas wie die erste Bezugsbetreuung, glaube ich, so. Das ist auch so, was man nicht so schnell unbedingt vergisst. So das erste Mal, wenn man für jemanden verantwortlich war, man steckt irgendwie so viel rein. Man hofft ja dann auch innerlich, hoffentlich ist die Person auf einem guten Weg, was du gesagt hast, so gebe ich die richtige Hilfe und oder man denkt sich dann, vielleicht hätte ich noch mehr tun können, irgendwie so. Und aber das sind ja auch schon wieder irgendwie Anzeichen, so dass du auch irgendwie vielleicht zu nah dran bist. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, weil du es auch reflektierst. So. Und es ist wirklich immer wieder so ein Abwiegen von bin ich zu nah dran, bin ich zu weit weg, wo stehe ich gerade? Und ich finde gerade auch das Team ist da eine richtig gute Ressource, die man auch für sich nutzen sollte.
Safe.
So, das nicht so für sich alleine irgendwie auszumachen, sondern auch zu sagen, wie siehst du das zum Beispiel? Also ich kenne das auch im Team, dass man das nochmal reflektiert, so wie nah bist du vielleicht gerade deiner Bezugsbetreuung? Bist du gerade vielleicht zu nah oder nicht? Oder sind auch die Klienten, Klientinnen gerade zu nah? So. Oder welche Rolle übernimmst du gerade? Bist du vielleicht der große Bruder? Oder übernimmst du auch so eine, also aus systemischer Perspektive, ne? Es ist nur so eine Art mit, ja, Verbildlichung. Das heißt nicht, dass es so ist, aber gerade bei Kindern, okay, übernimmst du vielleicht auch die Vaterrolle gerade, ne? Also gar nicht, dass du den Vater ersetzt oder so, aber dass das Kind dich als Vaterrolle so ein bisschen in der Wohngruppe nutzt, sag ich mal. Also weißt du, was ich meine? Nein, nicht Parentifizierung.
Das ist das was anderes. Nicht? Was ist das nochmal? Sag nochmal.
Fail. Parentifizierung ist, wenn das Kind Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Eltern übernimmt. Aber du kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, wir haben irgendwie 5.
Ist das so?
Ja.
Dann, aber wie heißt das denn nochmal? Du hast wahrscheinlich recht, aber wie heißt das nochmal, wenn das Kind oder wenn Pädagogen das Gefühl haben, so eine Elternrolle zu übernehmen. Es gibt dafür, glaube ich, auch einen Fachbegriff. Ihr dürft den sehr gerne in die Kommentare rein.
Haut die Kommentare voll.
Ich weiß es gerade nicht, ja.
Aber du kannst ja zum Beispiel sagen, wir haben 5 Teammitglieder und wir haben ein Kind, sagen wir jetzt mal, ne, als Beispiel.
Ja.
So, und dann hat vielleicht die Anna, das bin ich, ich habe die Rolle der großen Tante, beispielsweise. Du hast die Rolle des großen Bruders. Dann der andere Kollege hat die Rolle des Vaters und die andere, vielleicht zum Beispiel eine ältere weibliche Person, hat die Rolle der Mutter. Und das Kind entscheidet ja auch, mit welchen Punkten es zu wem kommt. Und wir haben das auch mal auf der Arbeit zum Beispiel gemacht und da hat das Kind dann auch so gesagt, ja okay, irgendwie Anna ist so wie meine Cousine zum Beispiel.
Ah, okay, ne? Ja.
Also nur mal so ein Gedankenspiel. Das heißt ja gar nicht, dass das Kind dich als Vater sieht oder so, ne? Also das weiß ja zu 100%, wer der Vater ist. Aber mit welchen Themen kommt es vielleicht zu dir, wo es auch mit den Themen eher zum Papa gekommen wäre als zu Mama oder zum Bruder. Beispielsweise, weiß ich nicht, beim Fußball gab es irgendwie Streit und ich habe aber eigentlich gar nicht die Regel gebrochen. Das wäre jetzt vielleicht ein Thema, wo er mit zum Papa gegangen wäre. Und ich habe mich mit meinem Freund gestritten. In der Schule wäre vielleicht ein Thema gewesen, wo er zu seiner Mama eher gegangen wäre. Und das nur mal so als Spiel, als Gedankenspiel mal auszuprobieren, so, um dann auch noch mal in die Reflexion zu gehen, okay, in welcher Position bin ich gerade so?
Ja.
Sowas ist zum Beispiel auch total spannend, um noch mal in die Überprüfung irgendwie zu gehen.
Ja, voll. Und ich glaube, deswegen ist ja Supervision auch so wichtig, dass man gerade auch bei sowas immer mal wieder in die Reflexion geht. Und ich erwarte aber auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass sie mich auch darauf hinweisen, wenn sie merken, dass ich einem Jugendlichen gerade zu nah bin emotional oder auch wenn ich zu distanziert bin. Auch das will ich dann von meinen Arbeitskollegen und Kolleginnen schon auch reflektiert haben und die Rückmeldung erhalten.
Gibst du Rückmeldung?
Ich gebe schon Rückmeldung, ja.
Also wenn du jetzt merken würdest, dass jemand zu nah dran, würdest du das kommunizieren?
Das würde ich kommunizieren, ja.
Sehr gut.
Wer das immer sehr viel gemacht hat, war Leona, als ich mit ihr zusammengearbeitet habe. Die hat immer sehr viel Rückmeldung gegeben. So war auch sehr wertvoll, fand ich. Shoutouts an Leona.
Shoutouts
und Happy
an Leona.
Birthday.
Happy Birthday. Ja, finde ich wichtig. Ich glaube, dass auch da wieder Mut so eine Rolle spielt, weil du willst ja irgendwie nicht deinen Kollegen irgendwie ein schlechtes Gefühl geben.
Safe,
oder so.
Ja.
Aber wenn du es schaffst, auf eine wertschätzende, konstruktive Art und Weise zu sagen, schau mal hier, die und die Situation habe ich beobachtet und mein Gefühl war, dass du nah dran warst, aber was sagst du dazu? So, und dann kann man da gut in den Austausch gehen, ohne sich vielleicht angegriffen zu fühlen.
Mhm.
Weil wenn ich zu nah dran wäre und jemand würde das beobachten, nicht sagen, weiß ich nicht, fänd ich schon blöd irgendwie. Also, weil ich will ja auch, also ich will es ja mitgeteilt bekommen.
Safe.
So, also damit ich es auch wieder besser machen kann. So, ja.
Hast du recht, ja.
Gibt es noch sowas, was, wo du sagst, okay, das gehört für mich auf jeden Fall in Nähe und Distanz rein?
Das sind, glaube ich, so viele Themen, die da reingehören, wo man immer wieder für sich selber gucken muss, wie gesagt halt. Ich glaube, für mich der größte und wichtigste Punkt ist halt, ständig in der Selbstreflexion zu sein, und das Schwerste daran ist, immer eine gute Mischung zu finden. Wann muss ich nah sein? Wann muss ich distanziert sein? Wo ist es wie am besten und wie tut's dem Jugendlichen am besten?
Ja.
Oder dem Erwachsenen oder wen auch immer.
Ja, voll, voll. Ist, glaube ich, so ein unendliches Thema. Aber ich glaube, wichtig ist auch so festzuhalten, dass wir irgendwie alle dauerhaft damit irgendwie konfrontiert sind,
mhm,
und dass auch niemand sagen kann, das ist jetzt genau richtig und das ist genau falsch. Also Nähe,
genau,
und Distanz,
ja, ja,
ist immer sehr individuell und sehr situativ abhängig, und niemand im Studium kann dir direkt erklären, wie du danach handeln sollst.
Genau, also es gibt halt Möglichkeiten, glaube ich, wo man schon zumindest erlernen kann oder erlernen sollte, welche Rolle man eigentlich hat und wie man seine Rolle ausfüllt als Sozialarbeiter. Aber dazu gehört halt noch sehr viele individuelle Eigenschaften, wo man halt für sich selber gucken muss, wie kann ich Nähe halten, wie kann ich Distanz halten, etc.
Ja, ich glaube, wir haben, was Nähe und Distanz betrifft, einiges gesagt, was uns zum Kopf gekommen ist zu dem Thema. Ich glaube, wir können hier einen guten Cut machen, um in unser Ranking rüber zu gehen. Und ihr könnt auf jeden Fall die Kommentare vollhauen, was ihr jetzt so in der Folge gehört habt, ob ihr da was damit anfangen könnt, oder wenn ihr noch offene Fragen habt oder vielleicht auch eine andere Meinung, schreibt es auf jeden Fall in die Spotify-Kommentare. Ansonsten, wenn wir jetzt ins Ranking gehen und ich bin dran, dir Namen zu nennen und du musst einordnen.
Ja, sehr gerne, das mache ich.
Okay.
Mit Herz mache ich das.
Wer sollte nicht dein Chef oder Chefin sein? Mit wem würdest du gerne einen Dienst machen? Und mit wem würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Ja.
Mitgebracht habe ich Harpe Kerkeling, Dominik Krause und Peter Maffay.
Wer ist Dominik Krause?
Der neue Bürgermeister von München.
Ach, den kenne ich durch Aileen. Die hat ganz viel Werbung mit für ihn gemacht.
Ja, aber jetzt viel in den Medien, dachte ich, hauen wir mal direkt mit ins Ranking rein.
Also, wer sollte nicht mein Chef sein, ist Dominik Krause, weil ich glaube, dass den Job, den er jetzt bekommen hat, er dafür ganz geeignet ist, und dann würde ich nicht wollen, dass er mein Chef ist.
Nee, wollen wir da nicht wegschnappen. Ne?
Nee, den wollen wir da nicht wegschnappen. Dann Harpe Kerkeling, was war der, mit dem würde ich, glaube ich, einen Dienst machen.
Ja.
Fände ich, glaube ich.
Oder einen Kaffee trinken. Ja, kann man beides, glaube ich, mit dem ziemlich gut machen.
Ja, das glaube ich auch. Und wer ist da als letztes übrig noch?
Peter Maffay.
Mit Peter Maffay will ich einen Kaffee trinken gehen. Der hat bestimmt wilde Stories zu erzählen.
Aber wundert mich ein bisschen, dass du nicht auch Peter Maffay vielleicht mit in den Dienst genommen hast. Der war doch auch immer hier bei Tabaluga und so.
Ich habe das nie gesehen, Tabaluga.
Oha.
Ja, ich glaube,
jetzt verlieren wir bestimmt Follower.
Meinst du? weil ich Tabaluga nicht gesehen habe?
Ja, also ich dachte irgendwie, jeder hat das gesehen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Tabaluga TV gesehen habt.
Hey, Tabaluga war doch auch immer mit diesem Eisspiel und so.
Warum?
Boah, ich hab das geliebt.
Nee. Aber ansonsten, ja, ist Peter Maffay eigentlich der mit diesen ganzen Armbändern?
Ich glaube, der trägt öfters Armbänder. Aber ich find's spannend, dass du ihn darüber identifizieren möchtest.
Ja, warum? Das ist doch der eiskalt. Was ist der noch, oder? Da ist das nicht dieser Robot-Dude?
Hä, warte. Ich weiß gar nicht, woher der kommt.
Nee, das ist Wolfgang Petri. Ich habe Wolfgang Petri mit Peter Maffay verwechselt. Okay, dann Peter Maffay, okay.
Kennst du den überhaupt?
Ja, Peter Maffay kenne ich, aber ich habe ihn verwechselt.
Okay.
Aber es bleibt das Gleiche.
Peter Maffay hat über 7 Brücken musst du gehen damals.
Über 7 Brücken. Singt noch weiter.
Das lief man nicht singen. Okay. Ich würde sagen, das war's mit Kaffee und Krisen. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude bei dem Hören der Folge. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Supportet den Podcast, verteilt ihn, zeigt ihn euren Freunden, kommentiert. Ihr dürft auch sehr gerne eine gute Bewertung da lassen, kann der Podcast immer gut gebrauchen, wenn es euch gefallen hat. Ja.
Ansonsten schnappt euch noch einen Kaffee und macht euch einen entspannten Tag.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.